So, jetzt habe ich euch auch mal alle im Blick. Eine kurze Frage, wie viel Zeit habe ich? Wann müssen wir ungefähr Schluss machen? Peter, du leid. Da ist schon gleich eine biblische Anwendung zu. Ne? Ja, es freut mich sehr, euch kennenzulernen und hier dabei zu sein. Ich habe heute sogar ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Viktor Pfaffengut ist auch einer unserer Leitenden bei uns in der Gemeinde, also mit mir zusammen, und Sascha Wiens. Wir sind drei älteste Leitende in der Gemeinde. Meinen Sohn, Bibelstudenten Simon, und Edgar, der auch jetzt seit kurzem bei uns Gemeindemitglied ist, aus der Welt gekommen ist, sich bekehrt hat, zum Glauben gefunden hat. Ja, freut uns, glaube ich, alle, hier mal dabei zu sein und euch kennenzulernen. Einige haben wir schon durch das GBT kennenlernen dürfen. Ja, ich sehe ein paar bekannte Gesichter. Und Viktor hat das mal auch erwähnt. Also wir hatten immer einen sehr, sehr positiven Eindruck gehabt, sodass wir eigentlich schon lange auf dem Herzen hatten, mal hier hinzukommen und mal die Gemeinde kennenzulernen. Deswegen freut mich das umso mehr, dass der Herr das jetzt auf diese Art und Weise geführt hat, spontan hier einzuspringen. Ich weiß nicht, wer hier eigentlich predigen sollte, aber der Herr hat das so geführt und ich freue mich wirklich darüber. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Also mein Name wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, Arthur Holzvogt. Ja, bin verheiratet. Wir haben insgesamt 5 Kinder mit meiner Frau und seit Oktober diesen Jahres haben wir noch ein 6. Kind durch Heirat dazu bekommen. Und freue mich auch sehr, ja, dass in der Familie auch in dieser Art und Weise mittlerweile der Zuwachs kommt. Genau. Ja, genau, habe ja schon erwähnt, Gemeindeleiter in der Evangeliums-Christengemeinde, bitte ECG. Aber ja, kein Problem. Also kenne ich von vielen. Espelkamp mit so vielen Gemeinden und mit so vielen Kürzeln, keine Ahnung. Irgendwo aus Espelkamp. Aber wenn das ihr schon mal gehört habt und wenn ihr vergesst, dann guckt auf Edgar, der hat einen Gemeindepulli an, da steht ECG drauf. Also. Und unser Motto der Gemeinde bei der Gemeindegründung, der Vers aus Römer 15, Vers 7. Ein sehr interessanter Vers, der uns über Jahre, Jahrzehnte bis jetzt noch immer begleitet. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, also könnt ihr gerne lesen, genau. Zur Ehre Gottes, ja. Ja. Ja, genau, zu meiner Person, glaube ich, habe ich genug gesagt, sonst könnt ihr mich auch gerne fragen. Ja. Ich glaube, Anton hat mich angeschrieben und gebeten, ob jemand hier vorbeikommen kann, ist es gerade so rausgekommen, dass wir heute morgens gerade bei uns in der Gemeinde keinen Gottesdienst haben, sodass wir beide eigentlich mit Viktor frei sind und dann uns einfach besprochen haben, wer predigt. Und Viktor hat mir den Vorzug gelassen, dass ich heute hier predigen darf. Ja, und weil wir heute nachmittags erstmal unseren Gottesdienst haben, deswegen hat das Gott so wunderbar geführt, dass wir heute wirklich ohne Stress hier hinkommen dürfen und euch dienen dürfen. Und mir kam sofort ein Gedanke oder ein Vers oder besser gesagt ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir bei uns schon vor kurzem in der Gemeinde auch durchgenommen haben. Da dachte ich, das wäre wahrscheinlich sehr passend, sehr schön, auch zum ersten Advent, wo wir einfach wieder von Christus lernen dürfen, Christus als der Dienende. Das Markus-Evangelium, ja, wurde von Markus geschrieben und er war ja ein Begleiter von Apostel Petrus. Und er hat viel von Petrus gelernt und auch die Geschichten immer wieder gehört, die Petrus ihm erzählt hat. Und so hat er auch durch den Heiligen Geist geleitet diesen Brief geschrieben oder dieses Evangelium geschrieben. Und was sehr auffallend ist in diesem Evangelium, ist, dass Jesus Christus immer als der Dienende dargestellt wird. Als jemand, der ja bereit ist, Menschen zu dienen und sich aufopferungsvoll für die Menschen hingegeben hat. Und da sehen wir bis zum Schluss des Markus-Evangeliums, wo er ans Kreuz gegangen ist, wo er ja das Leid auf sich genommen hat, ja gestorben ist am Kreuz durch dieses viele Leid. Und dieses Markus-Evangelium führt so wunderbar durch und zeigt Christus immer wieder als denjenigen, der in allen Situationen einfach die Ruhe bewahrt, souverän ist und ein offenes Herz hat, um Menschen zu dienen. Und dieser Abschnitt, den ich mit euch heute uns anschauen möchte, zeigt es auf eine sehr, sehr wunderbare Art und Weise. Wie Menschen zu Jesus kommen mit einem Anliegen, das sie sehr stark einnimmt, wo sie große Sorgen haben und wie Jesus darauf reagiert und wie er zu diesen Menschen geht und diesen Menschen auch helfen möchte. Und dann sehen wir auch die Reaktion der Menschen, die ihm dann immer begegnen. Und für mich habe ich mal wieder festgestellt, in dieser ganzen Geschichte sehen wir Glauben und Unglauben. Und wie Jesus darauf reagiert und wie Menschen darauf reagieren. Wie Menschen mit der Situation umgehen und wie Jesus mit der Situation umgeht. Und das war für mich, also ist für mich immer wieder sehr herausfordernd, sehr spannend. Und es macht einfach Freude zu sehen, Gott, Jesus Christus, hat die absolute Kontrolle. Und ihm entgleitet gar nichts. Er hat absolut alles in seiner Hand, absolut souverän. Das macht mir so viel Mut, in diesem Text das zu sehen. Und dennoch finde ich mich selber drinne, wie ich manchmal reagiere mit Unglauben. Ach Herr, wie wird das werden? Das sind so viele Probleme, die vor mir stehen. Wie soll das alles funktionieren? Und dann wiederum Jesus, der so ruhig sagt, glaube nur, vertraue, glaube nur. Und dieses Wort glaube nur finden wir in unserem Text heute ein paar Mal wieder. Vertraue mir, glaube nur. Du siehst alles um dich herum scheinbar unmöglich. Scheinbar ist es so, dass hoffnungslos ist. Und Jesus mit seiner ruhigen Art, glaube nur. Menschen begegnen und sagen, wie? Das ist doch unmöglich. Wie kommst du drauf? Glaube nur. Und das ist so wunderbar. Und ich hoffe, dass wir aus dem Text heraus, dass wir uns auch mit ein Stück weit mit herausarbeiten können, für uns in den alltäglichen, ja, in das Alltägliche mit hineinnehmen können, dass es uns erbaut, wieder neu ausrichtet auf Christus. Und dass wir einfach verstehen, ja, Christus, wie Markus das in seinem Evangelium ja so wunderbar darstellt, als der Dienende, der wirklich um uns bemüht ist, der wirklich Sorge um uns trägt und dem wir nicht egal sind. Jetzt habe ich einiges eingeleitet in diesen Abschnitt. Jetzt möchte ich auch verraten, wo der steht. Also Markus Evangelium habe ich schon erwähnt, Kapitel 5, ab Vers 21. Wenn jemand die Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen. Es ist ein längerer Abschnitt und hier werden uns quasi eine Geschichte oder zwei Geschichten in einer Geschichte erzählt. Markus Evangelium Kapitel 5. Ich lese uns den Abschnitt, wie gesagt, es ist ein längerer Abschnitt, aber lohnt sich zuzuhören. Ab Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelten sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge, namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und da sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten der Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mitgehen, als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und siehe das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Sehr spannende Geschichte, oder? Wenn man sich das einfach mal vorstellt oder sich mal hineinversetzt. Jesus kommt im Schiff an das andere Ufer. Vorher war er in dem Gebiet der Gadarener, wo er ja den Besessenen geheilt hat, der mit wahrscheinlich so circa 2000 Dämonen besessen gewesen ist, wo diese Schweine in die Dämonen eingefahren sind, so den Abhang runtergestürzt sind. Und aus diesem Menschen, der voll Besessenheit war und sich in den Bergen rumgetrieben hat, für viel Wirbel gesorgt hat und viele Menschen terrorisiert hat, aus diesem Mensch heißt es dann später, und er war bekleidet und vernünftig. Gott hat ihn befreit. Die Jünger haben etwas Großartiges gesehen. Bevor das gewesen ist, haben die Jünger auch gesehen, wie Jesus den Sturm stillt. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, die Jünger, die so viele Ereignisse schon bis dato gesehen haben, müssten ja also voll Faszination sein. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich weiß, wie es mir gehen würde. Stellt euch vor, Jesus stillt den Sturm. Und dann sieht man so einen besessenen Menschen und Jesus heilt diesen Menschen. Der ist frei von allen Dämonen. Also größeren Glauben könnte man doch gar nicht haben als Jünger, oder? Also zumindest stelle ich mir das so vor. Zumindest hat man so eine Vorstellung davon. Zumindest denkt man manchmal, wenn ich das erlebt hätte, dann hätte ich einen heftig krassen Glauben. Ja, und dann sehen wir diese Geschichte. Und ich glaube, die Jünger waren, glaube ich, auch in dieser Situation so vielleicht voller Sicherheit. Die haben ja schon so viel mit Jesus erlebt. Die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und jetzt kommt eine neue Situation. Jesus fährt wieder über den See an ein Ufer und dann kommt der Oberste, also der Vorsteher einer Synagoge, kommt zu Jesus und kommt mit einem Anliegen zu ihm. Mein Töchterchen liegt im Sterben, in den letzten Zügen. Komm, hilf mir. Und ohne etwas zu sagen, macht sich Jesus auf den Weg. Geht mit diesen Menschen mit. Ich meine, wenn wir von der Vorgeschichte schon wissen, was Jesus alles schon erfahren hat, von den Synagogenvorstehern oder von den Priestern und von den Pharisäern, dann wissen wir, dass das Verhältnis zu Jesus nicht unbedingt das Beste gewesen ist. Zumindest von der Seite der Pharisäer, die ihn beschuldigt haben, dass er im Namen des Beelzebul diese vielen Wunder tut. Ja? Also im Grunde genommen haben sie ihn abgelehnt. Abgelehnt und ein Vorsteher dieser Synagoge kommt zu ihnen mit einer Bitte. Und wir müssen uns vorstellen, die Ablehnung der Menschen hat Jesus nicht gehindert, trotzdem mit ihm mitzugehen. Zu sagen, ja, ich sehe deine Not, ich sehe deine Lage, ich gehe mit dir mit. Und es ist etwas Herrliches, wo wir hier schon am Anfang sehen können, wie Jesus reagiert. Er beschuldigt nicht die Pharisäer, den Obersten dieser Synagoge und sagt, ey, Moment, deine Leute haben mich verworfen, die haben mich bezichtigt, dass ich die Wunder tue im Namen des Beelzebul. Was willst du von mir? Jetzt soll ich noch deine Tochter heilen? Verstehen wir? Rein menschlich gesehen hätte er doch jedes Recht dazu. Aber hier sehen wir einfach Gottes Gnade, dass er sagt, ja, unabhängig davon, ob die Obersten jetzt oder die Pharisäer mich verstoßen haben, ich wende mich deiner Not zu. Ich wende mich dir zu. Und hier sehe ich so ein bisschen mich selbst drinne und auch oft uns Menschen. Wenn es gut geht, wenn es gut läuft, dann, Jesus, okay, gut, dass du da bist, aber wirklich brauchen tue ich dich nicht. Wenn es schlecht wird, Jesus, bitte, bitte, bitte komm. Und ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt und wo ich dann denke, Mensch, eigentlich rein menschlich gesehen, ja, ist das verwerflich, wie ich handle. Und dennoch begegnet Gott mir mit solch einer Liebe, mit so einer Zuwendung, dass ich einfach jedes Mal davon von Neuem ergriffen werde und dem Herrn so sehr dankbar bin, dass er mir nicht so vergilt, wie ich es eigentlich verdient hätte. Und da sehen wir einfach dieses große Erlösungswerk in Jesus Christus. Ja, wir bekommen nicht das, was wir eigentlich verdient haben, sondern einfach nur Gnade. Und genau das bekommt der Jairus. Genau das sagt er. Jesus geht mit ihm mit. Aber in diesem Prozess, wo Jesus zu der Tochter des Jairus geht, haben wir noch viele weitere Dinge, die dazwischen liegen. Er geht mit und eine riesengroße Volksmenge folgt ihm nach, sodass es ziemlich eng wird. Also hier heißt es ja dann, die Jünger sagen ja, es ist so eng, die Leute bedrängen dich. Wie kann es sein, dass du überhaupt etwas gemerkt hast, dass dich jemand berührt? Und wer schon mal in so einer Menschenmenge unterwegs gewesen ist, der weiß, wie das ist. Du merkst ja gar nicht, berührt dich jemand, stoßt dich jemand an, bist dann irgendwie, versuchst dann irgendwie durchzugehen, in irgendeinen Fluss zu bleiben und alle irgendwie so in eine Richtung. Und ich kann mir vorstellen, dass, wie es dem Jairus da ging. Er sagt, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Also wie viel Zeit hat er noch? Wahrscheinlich nicht allzu viel. Sagt, bitte jetzt, das ist die letzte Gelegenheit, bitte, bitte komm. Und jetzt ist er unterwegs und in einer Erwartung, dass Jesus jetzt kommt und jetzt seine Tochter heilt, dass sie jetzt gesund wird. Aber es stehen Hindernisse. Es stehen Hindernisse da in Form von Menschenmengen, wo Jesus nicht einfach durchgehen kann, sondern wahrscheinlich muss er sich irgendwie durchschlängeln. Irgendwie macht mal Platz oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt er nicht so schnell voran, wie er es eigentlich vielleicht gewünscht hätte oder wie es der Jairus vielleicht gewünscht hätte. Ich kann mir vorstellen, dass er vor Jesus gegangen ist und sagte, Jesus, komm jetzt. Also ich würde es zumindest so machen. Stellt euch vor, eure Tochter liegt in den letzten Zügen. Jesus, komm jetzt, jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Komm, 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 komm. Es eilt. Ich brauche das jetzt. Ich möchte es. Komm, hilf. Jesus ist absolut ruhig und geht durch diese Menschenmenge und lässt sich nicht hetzen. Er sieht Menschen um ihn herum. Und wahrscheinlich die Menschen, die gekommen sind, hatten alle irgendeine Wunsch gehabt oder mit irgendeiner Vorstellung gekommen oder mit irgendeiner Erwartung gekommen. Vielleicht einfach nur, um diesen Menschen zu sehen, um Jesus zu sehen. Oder vielleicht hat er auch viele Fragen gekriegt. Das lesen wir hier in dem Text nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Weg zu der Tochter des Jairus nicht barrierefrei gewesen ist. Sondern er musste gehen. Und was das in einem Jairus ausgelöst hat, kann ich mir gut vorstellen. In einem Jairus hat das ausgelöst, Herr, bitte schnell, schnell. Wir müssen da hinkommen. Nun, in diesem Menschengedränge ist eine Frau mit dabei. Die hat auch von Jesus gehört und sie hat ein Leid. Übrigens ist es aufgefallen, wie lange hat die Frau das Leid gehabt, den Blutfluss? 12 Jahre. Wie alt war das Mädchen? Auch 12 Jahre. Fand ich auch interessant, warum explizit das erwähnt wird. Also meine Schlussfolgerung war daraus, ja, Gott hat wahrscheinlich 12 Jahre genau auf diesen Moment den Menschen vorbereitet. Die blutflüssige Frau, damit sie dieses Wunder erlebt, und den Jairus, damit er auch dieses Wunder erlebt mit Jesus Christus. Ja, 12 Jahre. Was die Zahl jetzt an sich bedeutet, will ich gar nicht spekulieren, aber es war interessant, dass diese 12 Jahre beide erwähnt worden sind. Für mich war das einfach so, ja, manchmal braucht es Zeit, Gott bereitet uns auf gewisse Dinge vor, damit wir mit ihm ein Wunder erleben können. Ich habe es in meinem Leben schon sehr oft erfahren, dass in bestimmten Situationen man hat eine gewisse Erwartung und möchte, dass sich schnell erfüllt. Aber dann muss eine Zeit vergehen, eine Zeit des Wanderns, eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit, wo Gott einen vorbereitet, einen etwas lehrt und dann erfüllt sich etwas. Ja, Gott kennt die Zahl, also ich glaube, die Zahl ist jetzt nicht so wichtig, aber diese Vorbereitung darauf, ich glaube, die ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns alle. Bevor David einen Goliath erschlagen hat, musste er erstmal mit Löwen, mit Bären und mit Wölfen kämpfen, um dort die Erfahrung zu sammeln, bevor er einen Goliath geschlagen hat. Ich glaube auch hier, der Jairus, also Gott ist mit Jairus eine Zeit lang gegangen, damit er sich auch dafür öffnen konnte, um den Herrn Jesus einzuladen, mitzunehmen, sein Vertrauen und sein Glauben auf ihn zu werfen. Genauso auch bei der blutflüssigen Frau, die ein langes Leiden hatte. Und hier wird ja auch ein Stück weit beschrieben, was sie alles von sich aus, von ihrer eigenen Kraft unternommen hat. Hat alles Mögliche in die Waagschale geworfen, um von dieser Krankheit loszuwerden und hat gemerkt, hilft alles nicht. Hat ihr ganzes Vermögen verloren, hat alles verloren und es hat gar nichts gebracht. Und so ist es auch oft mal in unserem Leben. Ja, wir strengen uns an, wir versuchen alles Mögliche in die Waagschale zu werfen und letztendlich merken wir irgendwann mal, es bringt alles nichts. Ich muss eigentlich an die Quelle des Lebens, ich muss zu Jesus. Und Gott sei Dank hat die Frau das begriffen. Gott sei Dank darf ich hier in der Gemeinschaft der Gläubigen sein, die es auch begriffen haben. Ja, das Leben ohne Jesus lohnt sich nicht. Ja, es hat keinen Wert, es hat kein Ziel. Ich werde alles verlieren, werde nichts davon haben. Aber wenn ich um Jesu Willen alles verliere, werde ich ihn haben, werde ich alles haben. Und das ist das, was die Frau hier ein Stück weit wahrscheinlich verstanden hat. Meine einzige Hoffnung, meine einzige Zuversicht ist es, auf Christus hin. Da muss ich hin. Und wenn ich nur zu ihm komme und nur ihn anrühre, dann wird mir geholfen. Wisst ihr eigentlich, dass hier ein sehr gewaltiges Wagnis eingegangen ist, als eine Frau, die mit der Krankheit des Blutflusses geplagt worden ist, sie galt ja eigentlich als unrein. Vom jüdischen Gesetz her Klitzia ist unrein und jeder, der sie berührt, wird auch unrein. Und wir merken, dass sie sich von hinten irgendwie anschleicht durch diese Volksmenge und geht ein gewaltiges Wagnis ein. Wenn sie jemand dort erkennen würde, hätte sie sogar vielleicht ihr Leben verloren. Also im schlimmsten Falle. Oder die Menschen wären sehr, sehr schlecht auf sie gestimmt oder wie auch immer. Also das war ein gewisses Wagnis. Sie ist dieses Wagnis eingegangen aus Glauben. Ist ja für mich ist es wieder so ein Bild. Auch wir müssen ein Wagnis eingehen. Und das, oft ist es so, wenn Menschen zum Glauben kommen, was überlegen die sich? Was werde ich alles verlieren? Meine Freunde werde ich vielleicht verlieren. Mein gewohntes Leben werde ich verlieren. Und dann sieht man nur, was man alles verliert. Und man kann es sehr lange aufzählen. Und es hält sehr, sehr viele Menschen auf, dieses Wagnis einzugehen und zu sagen, Herr, auch wenn ich alles andere verliere, du bist viel wertvoller, du bist viel kostbarer. In dir finde ich den Frieden, in dir finde ich das Heil. Du bist mir alles. Anders ausgedrückt, wer um meines Namens willen alles weggibt, der wird gewinnen. Der wird das Leben gewinnen. Diese Frau hat sich entschieden. Die wollte. In Christus finde ich nur noch mein Heil. Kein Arzt konnte mir helfen. Kein Mensch konnte mir helfen. Alles habe ich verloren zu ihm. Und wenn ich nur ihn anrühren würde. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, wie man sich durch so eine Menschenmenge irgendwie durchschlagen muss. Irgendwie von der Seite rangehen. Hauptsache von hinten irgendwie den Herrn anrühren, und damit sie gesund wird. Und ja, im Glauben hat Gott ihr den Weg geebnet. Sie ist durchgegangen, sie hat den Herrn angefasst. Und sogleich merkte sie, dass sie geheilt ist. Und diesen Augenblick möchte ich uns noch einmal lesen und so ein paar Dinge verdeutlichen. Also war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Denn sie sagt, ab Vers 28, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und dann die Reaktion Jesu. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus reagiert, sagt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Wer war das? Oute dich bitte. Ja, oute dich, zeig mal. Wer ist das? Wer bist du? Verstehen wir, dass es für die Frau wieder ein Wagnis gewesen ist, zu sagen, ich bin es. Damit hat sie sich geoutet, welche Krankheit sie hat. Wer sie eigentlich ist. Eine Sünderin, eine vom Volk aus gesehen, eine Frau, die unrein ist. Und damit auch ganz viele andere Menschen unrein gemacht hat. Und sie outet sich. Sagt, ich war es. Ich bin es gewesen. Aber interessant ist die Reaktion der Jünger vorher. Und dann, da sprachen seine Jünger zu ihm. Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Vielleicht versteht ihr jetzt die Vorgeschichte, die ich euch erzählt habe. Die Jünger unterwegs mit Jesus gewesen. Ja, Stillung des Sturms erlebt. Erlebt, wie Dämonen ausgetrieben wurden, wie Menschen freigemacht worden sind. Und noch viele, viele andere Dinge vorher auch erlebt haben mit Jesus. Und jetzt sagt Jesus, wer hat mein Gewand angerührt? Und dann sagen die Jünger, hä, Jesus, es drängen dich so viele Leute. Wieso fragst du, wer dich angerührt hat? Meiner Meinung nach so ein bisschen sarkastisch. Ich meine, das liest man jetzt nicht direkt aus dem Text heraus, aber zumindest sehr, sehr fragend und vielleicht auch so komisch gedacht, so, wieso wunderst du dich darüber? Die Jünger merken nicht auf und sagen nicht, oh, Jesus, wie kommt's? Dich hat jemand angerührt, hast du was gespürt oder war irgendwas, sondern so immer gleich ein bisschen mit Skepsis reagiert. Müssten sie nicht eigentlich vorher schon vieles gemerkt haben, mit wem sie es hier zu tun haben? Mit dem lebendigen Gott, der imstande ist, alle Dinge zu tun und der dann auch merkt, ob ihn jemand angerührt hat oder nicht? Müssten sie das nicht eigentlich verstanden haben? Versteht mich nicht falsch, es ist kein Vorwurf mit dem Zeigefinger, diese bösen Jünger. Das ist für mich ein deutliches Zeichen, wie oft merke ich das nicht. Gott tut in meinem Leben so viele Wunder, so viele gute Dinge, wo ich einfach merke, das hat Gott getan. Und im nächsten Augenblick, wo es wieder schwierig wird, Herr, ist das echt dein Ernst? Schon wieder? Wie wird's werden? Schon wieder eine Sache, die vor mir steht, die ich nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann und wo ich auch keinen Ausweg finde? Für mich beim Studium dieses Markus-Evangelium kam immer wieder ein und dasselbe Schema heraus. Glaube, Unglaube. Glaube, Unglaube. Glaube, Unglaube. Jünger sehen etwas, fangen an zu glauben, kommt eine neue Situation, ist irgendwie wieder der Glaube weniger da. Als ob man so von einem Highlight zum anderen läuft, aber innerlich irgendwie leer bleibt. Interessant ist einfach nur die Reaktion Jesu, dass er auch hier ruhig geblieben ist, keine Vorwürfe gemacht hat, einfach ruhig geblieben ist und, ich sag mal, die Frau einfach wieder zu sich gerufen hat. Genau. Und er sah sich um, also Jesus lässt sich nicht beirren, nach der, die das getan hat. Er wusste ganz genau, wer das war. Er hat nicht angefangen, in der Menge zu suchen, sondern er wendet sich direkt zu der Frau hin. Und die Frau muss sich dann outen. Ne? Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern. Ja, wieso kam sie wohl mit Furcht und Zittern? Habt ihr vielleicht eine Lösung dafür? Jetzt habe ich sehr viel geredet und euch gar nicht mit eingebunden. Warum hatte sie Angst gehabt? Sie kam mit Furcht und Zittern zu Jesus. Sie wurde offenbar, genau. Das ist die Frau, die krank gewesen ist und die unrein war. Sie hatte Angst. Oh, ich wollte es doch heimlich machen. Ich wollte doch irgendwie von der Seite, von hinten an Jesus rangehen. Dass es bloß keiner merkt. Jesus sagt, nein, oute dich, zeig dich. Wenn du Glauben hast, dann kannst du den Glauben nicht einfach nur für dich bewahren und für dich behalten. Das funktioniert nicht. Zeige dich, wer bist du? Und sie tritt heraus, hat Angst und Furcht, aber Jesus macht ihr keine Vorwürfe, sondern er sagt, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage frei. Christus als der Dienende, als derjenige, der gekommen ist, um Menschen zu dienen und letztendlich auch am Kreuz für sie zu sterben, um das Heil zu wirken, das alleine vor Gott gilt. In Jesus Christus allein werden wir geheilt, werden wir gerettet. Und hier zeigt er sich als derjenige, der dient. Er macht ihr keine Vorwürfe, sondern er sieht ihren Glauben, dass sie trotz ihrer Angst, trotz ihrer Furcht zu Jesus tritt und sagt, ja, hier bin ich bin's. Und wisst ihr, wie oft wir Menschen, wie oft ich auch in meinem Leben so handle, ich habe manchmal Angst, ich habe manchmal Furcht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Es sind wieder neue Herausforderungen da, neue Situationen da, die da sind und die mich sehr, sehr stark herausfordern. Und manchmal heißt es, zum Glauben zu stehen, sich zu outen, ganz klar zu dem Wort zu stehen. Man ist sich unsicher. Ich hatte jetzt letzte Woche Freitag diese Situation gehabt, in einer großen Runde gesessen und mussten da einiges besprechen und wo ich dachte, okay, was machst du jetzt hier? Wie verhältst du dich jetzt hier? Was sagst du hier? Ist herausfordernd. Aber Jesus begegnet uns nicht mit Vorwürfen, ja, warum hast du es nicht getan? Du hättest das und das. Wisst ihr, wer diese Vorwürfe meistens gibt? Hättest du doch besser Jesus mehr bekannt. Du hättest noch deutlicher werden müssen. Wisst ihr, von wo Zweifel kommt? Vom Teufel, genau. Und wo Sicherheit und Geborgenheit kommt? Vom Herrn. Also immer, wenn ihr Zweifel habt, in den meisten Fällen, das kommt nicht vom Herrn. Zweifel kommt nicht vom Herrn. Der Herr wird immer direkt und klar sprechen. Zweifel kommt immer vom Teufel, der uns dann versucht einzuwickeln. Aber trotz unserer Furcht dürfen wir zu Jesus kommen. Und Jesu Reaktion wieder darauf. Wir sehen, wie die Jünger reagieren. Herr Jesus, was ist los? Es sind so viele Leute um dich herum. Wie kannst du merken? Was ist das? Unglaube. Die Frau kommt mit Glauben. Auch in Furcht und Zittern, aber sie kommt mit Glauben. Sie glaubt. Aus der Geschichte, aus dieser Situation können wir eines lernen. Lasst uns mit Glauben und Zuversicht zu unserem Herrn Jesus Christus vortreten. Das dürfen wir. Ohne, dass er uns anklagen wird. Das dürfen wir. Diese Verheißung haben wir. Das dürfen wir hier aus der Geschichte auch lernen. Dass Jesus auch hier souverän ist und dieser Frau geholfen hat. Er sagt, geh hin, in Frieden. Was sagt er zu ihr? Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin, in Frieden und, sei frei von deiner Plage, ne, oder Plage gesund. Jesus Christus als derjenige, der in allen Situationen die absolute Kontrolle und die Gewalt hat. Nun, diese Geschichte ereignet sich ja in der Geschichte, dass Jairus noch da ist. Ne, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der steht ja auch noch nebenbei und erlebt das jetzt gerade, was passiert. Aber welche Sorge hat er? Meint ihr, er hat sich jetzt super gefreut, gesagt, oh, jo, noch jemand gesund, super, wir können hier noch ein bisschen verweilen und dem Herrn danken und ihn loben und ihn preisen. Und es ist so wunderbar. Lass uns noch mal drei Hütten hier bauen und dem Herrn dafür danken. Welche Sorge hat er gehabt? Dass sie zu spät kommen. Genau. Ich werde ziemlich zerrissen in der Situation. Da wird einer Frau geholfen, die auch schon 12 Jahre leidet. Ja, aber mein Bedürfnis ist ja auch da. Meine Tochter liegt ja auch im Sterben, in den letzten Zügen. Herr, na, hoffentlich wird das nicht zu spät werden. Und war das zu spät? Ja. Was lesen wir hier weiter? Nachdem er das gesagt hat zu der Frau, heißt es Vers 35, während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister? Was muss in dem Jairus in dem Moment vorgegangen sein? Zu spät. Herr, du bist zu spät. Ich wollte doch, die lag schon in, ich habe dir doch gesagt, die liegt in den letzten Zügen. Erinnert das euch so? Also mich erinnert das sehr stark an mich. Herr, ich habe dir doch meine Not gesagt. Und ich habe dir auch gesagt, dass es sehr, sehr knapp ist mit der Zeit. Und dass wir das nicht schaffen. Wie soll es werden? Und dann kommt die Nachricht, ja, du, bemühe den Meister nicht, sie ist tot. Ich kann mir das kaum ausmalen, wie es in dem Herzen dieses Mannes vorgegangen ist. Ganz ehrlich, kann ich mir kaum ausmachen. Ich kann es mir vielleicht in einer gewissen Weise vorstellen, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, wie ich in dieser Situation gewesen wäre. Aber das sind ja meine Vorstellungen. Ich weiß nicht, was er sich hier vorgestellt hat. Ich weiß aber, irgendwas wird er sich vorgestellt haben. Irgendwas muss in diesen Menschen vorgegangen sein. Wird in allen Menschen so sein. Er ist keine Ausnahme. Jairus ist keine Ausnahme. Nun will ich da nicht zu viel hineininterpretieren. Möchte einfach darauf hinweisen, wie Jesus darauf reagiert. Als sie ihm diese Nachricht weitergeben, bemühe den Meister nicht, hört Jesus das und dann sagt er, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube. Was für ein genialer Vers. Dem Jairus wird eine Botschaft gebracht und die war nicht angenehm, die war nicht gut. Er hätte jeden Grund gehabt, um zu zweifeln und zu sorgen und quasi vom Glauben abzufallen. Aber Jesu Reaktion als der Dienende, wie herrlich. Sobald Jesus das gehört hat, da wird ihm eine Nachricht übergebracht, sagt er, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur, fürchte dich nicht. Das hat mich so daran erinnert, wie oft Jesus mir begegnet. Wo ich denke, es ist sowas von hoffnungslos. Man bekommt eine Nachricht und denkt, boah, was jetzt? Und in dem Augenblick erinnert der Herr mich durch seinen guten Heiligen Geist, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht. Wie tröstlich doch diese Worte sind. Und ich glaube, diese Worte waren auch für den Jairus sehr, sehr tröstlich. Fürchte dich, glaube nur. Wisst ihr, diesen Satz möchte ich euch auch zurufen. Mir selber zurufen, mir selber auch immer wieder predigen. Ja, fürchte dich nicht, Arthur, fürchte dich nicht. Glaube nur. Der Herr hat immer noch alles unter Kontrolle. Und er weiß alle Dinge. Er wusste schon im Voraus, dass er von den Menschen bedrängt wird und nicht so schnell dahin kommen wird. Er wusste im Voraus, dass er noch ein Wunder tun muss mit der Frau. Er wusste alles schon im Voraus. Er hat alles unter seine Kontrolle und trotzdem als der Dienende geht dahin. Ihm begegnet Unglauben, aber er weiß trotzdem alles und er hat trotzdem alles unter Kontrolle. Wir begegnen so oft Jesus mit Unglauben, aber er sagt, fürchtet euch nicht, glaubt nur. Fürchtet euch nicht. Ich bin so dankbar, dass das nicht an dieser Stelle aufhört, sondern ich bin dankbar dafür, dass Jairus dem Wort des Herrn glaubt. Dann heißt es Vers 37, und er ließ niemanden mitgehen als Petrus, Jakobus, Johannes, der Bruder des Jakobus. Also Jairus sagt, okay, dann gehen wir weiter. Also Jairus sagt nicht an dieser Stelle, Herr, ist okay, meine Tochter ist tot, die Hoffnung ist dahin, es wird sowieso nichts mehr werden. Sie hat es ja gesehen, meine Leute haben Bescheid gesagt, die Tochter ist gestorben, ich soll dich nicht bemühen. Und hier ist ja auch eine große Volksmenge. Wahrscheinlich hast du hier auch noch genug zu tun. Weißt du was? Ich gehe nach Hause und traure um meine Tochter. Finden wir alles nicht. Sondern Jesus nimmt ein paar seiner Jünger mit und geht mit Jairus weiter. Glaube. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube. Der sagt, ja, trotz aller Hoffnungslosigkeit, trotz dieser schlechten Nachricht, ich glaube. Ich gehe mit, komm. Gehen wir weiter zum Haus. Ich weiß nicht, wie weit der Weg gewesen ist, aber ich schätze mal, für Jairus war das ein sehr, sehr langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg des vielleicht auch in gewisser Weise des Zweifels oder Ja, ich glaube zwar dem Herrn, aber wie wird das wirklich werden? Kennen wir das aus unserem Leben? Kennt ihr das auch? Also ich kenne das aus meinem Leben. Trotz dessen, dass man weiß, der Herr ist da und er hat das Souveräne und ich glaube ihm ja auch, aber so ein Rest Zweifel ist immer noch so im Herzen, wo man geht und der Weg scheint doch noch so schwer und steinig zu sein und man hat so ein schweres Herz. Das heißt nicht, dass man nicht glaubt, aber dieser Kampf, in dem man steht, bis es endlich soweit ist. Wisst ihr, das ist dieser Kampf, den wir in dieser Zeit durchgehen, ist ein sehr, sehr wertvoller und sehr, sehr wichtiger Kampf. Ich weiß, das macht keinen Spaß in dieser Zeit, wo das Herz so schwer ist, wo es einem nicht so gut geht, wo ja, man vielleicht doch glaubt, aber Restzweifel da ist. Und es ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Man weiß, dass der Herr alle Sünden vergibt, aber man zweifelt, dass er meine Sünde vergibt. Kennt ihr das auch? Wenn irgendwas so vorgefallen ist, was einem immer wieder passiert. Und dann denkst du, Herr, ich weiß, dass du alle Sünden vergeben kannst, aber kannst du auch meine vergeben? Also die ist so schwer, es liegt mir so schwer. Dieser Weg des Kampfes ist ein wertvoller Weg. Wenn wir diesen Weg gehen, im Glauben gehen, so wie Jairus es getan hat. Er ist im Glauben diesen Weg gegangen. Ihm war das nicht einfach. Überlegt mal, welche Nachricht er bekommen hat. Aber er ist diesen Weg gegangen. Im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Vers 38, und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. So spätestens dann muss man sagen, oh Mann, die Botschafter haben, die Botschaft gebracht haben, dass die Tochter tot ist, die ist wohl doch wahr. Vielleicht hätte er in dieser Zeit, naja, vielleicht haben sie sich vertan, ich habe vielleicht doch noch Hoffnung, aber spätestens da, wenn er reinkommt, jetzt stellt euch vor, ihr kommt in euer Haus rein, das ist ein Getümmel, alle heulen und schreien und sind voller Trauer und ich meine, die Juden bringen es auch noch sehr gut zum Ausdruck. Ich meine, in Russland gab es ja bei den Orthodoxen so richtig Leute sogar dafür freigestellt, also engagiert worden, die vor dem Trauerzug, wenn jemand gestorben ist, gegangen sind und geheult haben, geschrien haben, richtig Theater gemacht haben. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, ne? Bei meinem Onkel war das auch so. Ich war noch sehr klein, aber daran kann ich mich erinnern. Ich dachte immer, was stimmt nicht mit den Leuten? Warum, wer ist das überhaupt? Warum schreien die so? Es war sehr interessant zu beobachten. Ja, die tragen den Sarg und dann laufen da Leute und wirklich schwarz angezogen und also wirklich so ein Theater. Du, oh. Also ich war klein, ich habe nicht viel verstanden, aber das habe ich schon verstanden, dass das irgendwie komisch ist. Ja, und jetzt findet der Jairus das wieder. Ja, und dieses Gejaule und Geheule. Ist klar, die Tochter ist tot. Und dann, sehr merkwürdig, und er geht hinein und spricht zu ihnen. Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Glauben wir, dass die Menschen damals nicht in der Lage waren, den Tod festzustellen? Waren die in der Lage, den Tod festzustellen? Oh, unbedingt, hundertprozentig. Hatten sie einen Grund, ihn auszulachen? Klar, die haben ihn für verrückt gehalten. Hey, die ist tot. Die ist eindeutig tot. Da gibt es kein Wenn und Aber. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Was sagt Jesus hier? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Haben wir ein Problem? Keiner hat ein Problem, ne? Also ich hatte ein Problem. Wie, Jesus, lügst du? Weil du weißt ja auch, dass sie tot ist. Noch vor den Leuten, die das festgestellt haben. Ich habe ein Problem damit gehabt. Weil Gott kann nicht lügen. Gott ist kein Lügner. Puh. Sehr herausfordernde Stelle. Er sagt, nein, sie schläft. Was meint ihr, warum er zu ihnen gesagt hat, dass sie schläft? Diese Frage habe ich mir dann als nächstes gestellt. Warum sagt Jesus zu ihnen? Weil offensichtlich, und das glaube ich auch und bin davon hundertprozentig überzeugt, Gott wird niemals lügen. Weil der Vater der Lüge ist der Teufel. Nicht Gott. Gott wird nicht lügen. Aber warum sagt er den Leuten, dass sie schläft? Haben wir eine Erklärung dafür oder zumindest einen Ansatz dafür? Was denkt ihr? Das würde mich mal interessieren. Weil ich meine, ich weiß, das ist jetzt so sehr, sehr spontan. Und nicht alle werden sich trauen, die Antwort drauf zu geben. Aber also meine Intention ist erstmal, euch mitzunehmen, damit ihr drüber nachdenkt. Also das ist so mein Ziel. Wer schläft, der kann auch wach werden. Ja, sehr guter Ansatz, genau. Ja, haben wir noch einen Ansatz? Okay. Ja. Ja, sehr, auch ein guter Ansatz, genau. Also wir bewegen uns, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Mein Ansatz war ja auch der, ja, für Gott, ja, wer tot ist, kann auch wieder auferweckt werden. Für ihn ist das überhaupt gar kein Problem, ja. Und zum anderen, als Jesus in das Haus reingegangen ist, was ist ihm begegnet? Unglaube, oder? Absoluter Unglaube. Sie haben ihn ausgelacht. Er sagt, warum heult ihr und schreit ihr? Und ihre Reaktion ist ja, wir haben allen Grund dazu, zu heulen und zu schreien. Da ist jemand gestorben. Er sagt, sie schläft nur. Sie lachen ihn aus. Jesus begegnet wieder Unglaube. Du bist nicht imstande, den Toten aufzuerwecken. Sie ist schon tot, es ist alles vergebens. Hör auf, bringt dir alles nichts. Verstehen wir, wie Jesus darauf reagiert? Er sagt, ja gut, wenn ihr nicht glaubt, dann sage ich euch, sie schläft. Für ihn ist das kein Problem, er kann Tote auferwecken. Für ihn schläft sie nur. Für die Menschen ist sie tot. Für Jesus schläft sie nur. Er kann sie auferwecken. Er ist allmächtig, er kann das. Aber ihm begegnet Unglaube und er reagiert auch. Also okay, wenn ihr das so nicht glaubt, dann schläft sie für euch. Also er lügt nicht. Aber er macht ihnen eines deutlich. Was für euch unmöglich ist, ist für mich möglich. Was sagt Gott den Menschen? Was für euch unmöglich ist, ist für mich möglich. Wenn es für euch der Tod bedeutet, das Ende, bedeutet das für mich, sie schläft nur. Für mich ist nichts unmöglich. Das war so mein Ansatz, wo ich begriffen habe, mit wem wir es hier zu tun haben. Mit dem allmächtigen Gott, der über den Tod steht. Wie gesagt, als ich das erste Mal das gelesen habe, mich damit beschäftigt, dachte ich, jeder Bibelkritiker würde sagen, ja, da hast du die Bibelstelle, er lügt. Jesus lügt. Nein, er lügt nicht. Er lügt auf gar keinen Fall. Was für den Menschen unmöglich ist, ist für ihn möglich. Er kann alle Dinge tun. Seine Souveränität offenbart sich auch hier. In einer Situation, die unmöglich erscheint, auswegslos, ein ganz klares Ende hat mit dem Tod. Für jeden von uns, wenn wir sterben, ist das ein Ende. Für Gott nicht. Für ihn nicht. In dieser Situation... So genial. Und wen nimmt er dann einfach nur mit? Selbst nicht mal alle Jünger nimmt er mit, sondern nur ausgewählte Jünger nimmt er mit, sich in diesen Prozess hinein. Und dann neben dem Vater auch die Mutter. Vers 40, und sie lachten ihn aus, nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, alle hinausgetrieben, die keinen Glauben haben, da alle rausgeschmissen. Hat nur noch die mitgenommen, die wirklich Glauben hatten. Glauben hatten, dass Jesus souverän ist und dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Nur die hat er mitgenommen. Nur die durften dieses Wunder sehen. Die anderen haben eh geglaubt, dass er ja, verkehrt ist. Nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man sollte ihr zu essen geben. Für mich entstanden sehr, sehr viele Fragen allein in diesem Abschnitt. Wieso nimmt er nur die Eltern mit und seine Jünger mit? Ja, die Frage konnten wir jetzt einigermaßen beantworten, weil sie Glauben hatten, weil sie Vertrauen hatten, hat er sie mit in dieses Geschehen mit hineingebunden. Dann spricht er zu den Mädchen, steh auf. Das Mädchen steht auf und sogleich fängt es an zu gehen. Sehr interessant, oder? Es wacht nicht nur auf und liegt im Bett, sondern es steht auf und fängt an zu gehen. Damit offenbart einfach Gott seine gewaltige Macht. Er weckt sie nicht nur auf, sondern er befähigt sie sofort aufzustehen und zu gehen. Sie ist sofort komplett geheilt. Vorher lag sie vielleicht im Fieber, in den letzten Zügen, ihr ging es überhaupt nicht gut. Sie konnte wahrscheinlich tagelang schon nicht mehr gehen und konnte sich nicht bewegen. Und jetzt stirbt sie. Gott sagt zu ihr, steh auf. Sie wacht auf aus den Toten und kann sofort gehen. Eine völlige Wiederherstellung. Und diese völlige Wiederherstellung zeigt sich darin, dass er sagt, gebt ihr was zu essen. Nährt sie. Sie braucht das, der Körper braucht das. Nährt sie. Wie gewaltig ist Gott, dass seine Macht so gewaltig ist. Sie wacht nicht nur auf und bleibt liegen, sondern sie wacht auf, steht auf und fängt an zu essen, fängt an zu wirken, fängt an zu gehen. Das ist Gottes gewaltige Macht, dass er vollkommen heilt, vollkommen wiederherstellt. Dass sie fähig ist zu all den Dingen, die sie auch schon vor ihrer Krankheit konnte. Einfach nur gewaltig, wie Gott handelt. Er macht keine halben Sachen, er macht eine ganze Sache. Das Heil wird ganz vollbracht, ganz zu Ende geführt. Zum Schluss sagt er und befahl, man sollte ihr zu essen. Also, und er gebot ihnen, Vers 43, und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe. Und da habe ich mir echt auch die Frage gestellt, wieso? Normalerweise müsste man doch rausfinden und sagen, meine Tochter lebt, seht, Jesus hat sie geheilt. Sie war tot und jetzt ist sie lebendig. Und Jesus sagt, nein, sagt das ihnen nicht. Spannend, oder? Warum? Die Frage habe ich mir gestellt. Warum? Warum handelt Jesus so an dieser Stelle? Denken wir einfach daran, wie oft ist ihm Unglauben begegnet. Für mich persönlich war das so, dass, leider muss man dazu sagen, ja, nicht jeder ist jederzeit bereit zu glauben. In dem Moment waren es nur ein paar ausgewählte Leute, die bereit waren, Jesus zu glauben und bis zu Ende zu glauben. Alle anderen, die das gehört hätten, hätten ihm sowieso nicht geglaubt. Denken wir einfach mal an die Juden. Als Jesus im Kapitel 3 sich den Pharisäern und Priestern offenbart und ihnen klar macht, durch viele Wunder. Und diese Wunder, die konnte nur der Messias tun, laut den Geboten und den Ausarbeitungen der Pharisäer. Jetzt erkennen die Pharisäer, sagen, oh, das ist eigentlich der Messias. Aber wir lehnen ihn ab. Wir sagen, die Wunder, die er tut, die tut er durch den Beelzebul. Lehnen Jesus ab. Dann springen wir ein bisschen weiter. Kapitel 15, also gehen die ganze Geschichte durch. Jesus hängt am Kreuz, die Pharisäer begegnen. Wieder Jesus, was sagen sie zu ihm? Komm, steige vom Kreuz herab, damit wir sehen und an dich glauben. Ganz im Ernst. Wirklich? Die haben schon vorher gesehen, dass es Jesus ist, dass es der Messias ist. Und jetzt sagen sie zu ihm, steig vom Kreuz runter, damit wir sehen und glauben. Nee, sagt er, nee, die Chance habt ihr gehabt. Die habt ihr verworfen. Die Chance habt ihr gehabt. Ich werde nicht vom Kreuz runtersteigen. Ich muss den Willen meines Vaters tun. Der Glaube kommt nicht aus dem Sehen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ich höre und ich glaube Jesus. Römer Kapitel 10, glaube ich, heißt es. Der Glaube kommt aber aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Und ich glaube, hier haben die Menschen Gott geglaubt, Jesus geglaubt. Die anderen wollten nur sehen. Jesus sagt ihnen ernstlich, lasst es. Die werden es mit Sicherheit von irgendwo hören. Lasst das, erzählt es niemandem. Mein Wunsch, damit möchte ich zum Ende der Predigt kommen, dass wir Gott glauben, auch wenn wir nicht sehen. Auch wenn wir andere Dinge vor uns sehen, die scheinbar zu einer Situation führen, wo es hoffnungslos erscheint, wo wir keine Zuversicht mehr haben, wo scheinbar ein Ende da ist, dass wir nicht sehen, sondern glauben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist mein Wunsch an euch, das ist ein Wunsch an mich, auch persönlich. Und das muss ich mir immer wieder selber predigen. Übrigens ist das eine gute Sache, sich selber zu predigen, aus dem Wort Gottes, sich selber zu predigen. Zu sagen, Herr, das ist dein Wort, ich glaube deinem Wort. Sehr gute Eigenschaft, sich selber zu predigen. Immer wieder dran, sich selber zu erinnern. Herr, auch wenn ich Dinge nicht sehe, ich glaube dir, weil du bist souverän, du hast alles in deiner Hand, du hältst alles in deiner Hand und dir wird nie irgendetwas entgleiten, auch wenn es für mich scheinbar zu Ende ist. Du hast immer noch die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit ist in dir. Ja, das ist mein Wunsch an euch, an mich. Der Herr möge uns segnen im Nachdenken über sein Wort. Uns viel Mut und neue Ausrichtung immer auf den Herrn geben. Ja. Der Herr offenbart sich im Markus-Evangelium Christus als der Dienende, als der Knecht. Und das ist so wunderbar, dass er uns bis zu seinem Tod immer wieder gedient hat. Der Herr segne und ja, schenke uns einfach Gnade. Gebetsgemeinschaft? Ja? dann, wer beten möchte, kann es gerne auch tun. Ihr könnt auch gerne sitzen bleiben. Ich bete dann zum Schluss.